Deutschlandfunk, Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand, herzlich willkommen zur politischen Literatur. Gefangene der Zeit, so heißt das aktuelle Buch des britischen Historikers Christopher Clarke. Und es beschreibt, wie sehr Ereignisse und deren Folgen oder Bewertung abhängig vom jeweiligen zeitlichen Kontext sind. Die Schweiz darf 50 Jahre Frauenstimmrecht feiern oder genauer 50 Jahre Demokratie, wie es die Herausgeberinnen eines Bandes zum Thema Frauenwahlrecht tun. Vertreter der Bewegung BDS zweifeln das Existenzrecht Israels an. Ob die gesamte Bewegung antisemitisch genannt werden kann, dem gehen Alex Feuerherd und Florian Markel in ihrem Buch Die Israel-Boykott-Bewegung auf den Grund. Wir stellen eine Biografie über Henry Kissinger vor und ein Buch über den Zusammenhang zwischen Gewaltgeschichte und politischer Philosophie. In welchem Verhältnis stehen Macht und Zeit? Mit dieser Frage hat sich der britische Historiker Christopher Clarke bereits in seinem letzten Buch befasst. Jetzt vertieft er diesen Ansatz. Auch Geschichtsschreibung sei gebunden an ihre jeweilige Epoche. Nicht nur Menschen und Mächte, meint Clarke. Sein neues Buch heißt deshalb Gefangene der Zeit. Er beschreibt Episoden und Epochen von Nebukadnezar bis Donald Trump, die das belegen sollen. Peter Carstens hat das Buch für uns gelesen.
Christopher Clarke hat im historischen Detail stets den Bezug zur Gegenwart gesucht. Sein aktuelles Buch, eine Sammlung von rund einem Dutzend Aufsätzen, Vorträgen und Nachrufen, bietet dafür lebhafte Beispiele. So beschreibt Clarke in einem der ersten Beiträge, wie im 17. Jahrhundert eine protestantische Vereinigung versuchte, Juden zum Christentum zu bekehren. Was um alles wollte das Institutum Judaicum damit erreichen, fragt Clarke und schreibt:
Die Antwort lag in der Hoffnung, dass die Mission, indem sie die Konversion der Juden erleichterte, einen göttlichen Plan für die künftige Vollendung des Christentums in der Welt vorantreibe.
Mit anderen Worten, je weniger Judentum, desto leichter der Weg zur Erlösung für die Christen, insbesondere die Protestanten. Das mag weit zurückgegriffen scheinen, doch Clarke beschreibt in seinem Aufsatz einen der Pfade zum Menschheitsverbrechen. Er führt von den Hallenser Missionaren zum Diktum »Die Juden sind unser Unglück« des späten 19. Jahrhunderts und dann zur NS-Vernichtungspolitik. Clarkes Betrachtungen drehen sich keineswegs alle um den Nationalsozialismus, auch wenn das Thema immer wieder auftaucht. So etwa in einem Aufsatz über den Wehrmachtsgeneral Johannes Blaskowitz, der einerseits gegen die Vernichtungspolitik im Osten protestierte, andererseits aber noch nach Kriegsende die Hinrichtung von 10 Soldaten veranlasste, die versucht hatten, die Truppe in Zivilkleidung zu verlassen. Geschichte kennt selten Schwarz oder Weiß, mag man daraus lernen. Und deswegen liest man interessiert, wie Clarke die heute fast romantisierte Rolle des deutschen Adels im Widerstand gegen Hitler zumindest relativiert. So habe sowohl die SA als auch die SS um Adlige geworben.
Auch Himmler hatte es auf den Adel abgesehen, in der festen Überzeugung, er verkörpere die Prinzipien einer selektiven Fortpflanzung, wie seine SS sie propagierte. Im Jahr 1938 waren knapp ein Fünftel aller hohen SS-Führer Adlige mit Ehrentitel. Unter diesen adligen Nazis fanden sich Angehörige der ältesten und erlesensten ostelbischen Familien, die Familien der allerhöchsten Herkunft, die Nachkömmlinge der herrschenden Dynastien der deutschen Fürstentümer waren für die Anziehungskraft der Partei besonders empfänglich.
Schreibt der Historiker, in der SS habe es von jungen Adligen nur so gewimmelt. Bei Gedenktagen zum 20. Juli wurde das bislang selten erwähnt. Der Cambridge-Historiker regt an zu unkonventioneller Faktenschau, manchmal sogar verstörenden Vergleichen, etwa wenn er Wilhelm II. Neben Donald Trump stellt. Die Gefahr, Vergleiche zu hinkenden Gefährten des Historikers zu machen, sieht der Autor gleichwohl und zeigt das am Beispiel der exzentrischen Bismarck-Verehrung, mit der ein Berater von Premierminister Boris Johnson die Brexit-Kampagne seines Chefs orchestrierte. Clarke rechnet damit ab. Anhand eines Skandals im Königsberg des frühen 19. Jahrhunderts, Titel Liebesgrüße aus Preußen, beschreibt er die Aufregung über eine als Sekte diffamierte Gruppe um den geradezu feministischen Prediger Johannes Wilhelm Ebel. Als Ebel eine Zeit lang zum beliebtesten Prediger Königsbergs wurde und immer mehr Frauen des Bürgertums ihn als Ehe- und Sexualberater konsultierten, brach um 1830 eine Verleumdungs- und Prozesswelle über Ebel herein, die es mit heutigen Shitstürmen auf Twitter mehr als aufnehmen kann.
Die grotesken Episoden, die von der liberalen Presse heraufbeschworen wurden, Chöre nackter Frauen, polygame Vereinigungen, derart obszöne Küsse, dass schon alleine ihre Beschreibung strafbar wäre, waren keine Bilder von dem, was sich im Umfeld Ebels abspielten, sondern Zerrbilder einer liberalen Fantasie, die in ganz konkreten Vorstellungen von der Welt verankert war. Einer Welt zusammengesetzt aus Familien- und Haushaltseinheiten, die von unabhängigen und gebieterischen Männern regiert wurden.
Hinzuzufügen ist, dass Pastor Ebel am Ende nicht verurteilt wurde, auch weil einer der Kronzeugen, Graf Fink von Finkenstein, bei seiner Frau Charlotte selber schriftlich angeregt hatte, der Seelsorger möge ihm und ihr beim Geschlechtsakt zusehen. Und so fügt sich auch diese Episode aus dem Vormärz ein in Clarks Thema der Gefangenschaft in jeweiliger Zeitauffassung. Während er seine Beiträge ordnete, saß Clark im Covid-Lockdown. Sein jüngstes Buch ist daher auch ein wenig das Ergebnis einiger Aufräumarbeiten im Archiv. Dabei beschäftigte ihn die künftige Geschichte unserer Gegenwart. Unsichere Zeiten lautet der Arbeitstitel des Aufsatzes. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk räumte Clark im November ein:
Ich würde sagen, wir kämpfen noch mit dem Charakter dieser Epoche. Über die Eigenart dieser Epoche werden wir wohl noch ein bisschen länger nachdenken müssen. Eines ist aber schon klar, dass die Unberechenbarkeit zu einem Wesensmerkmal unserer Zeit geworden ist. Die Unvorhersehbarkeit der Ereignisse, die Instabilität der Strukturen, die Multipolarität, die Entstehung von neuen regionalen Mächten, die Infragestellung altehrwürdiger Weltordnungsvorstellungen. Also das ist schon eine Zeit, wo sehr viel infrage gestellt wird und nicht nur zwischen den Staaten, sondern auch in der Strukturierung dessen, was Jürgen Habermas die Öffentlichkeit genannt hat.
Diese Öffentlichkeit sei viel intelligenter, als manche Professoren meinen, glaubt Clark. Ein Grund mehr, sich seinem Buch zu nähern, das als interessantes Sammelsurium Auskünfte gibt über den Autor selbst, aber vor allem über die Geschichte, aus der wir kommen und die Zeit, in der wir leben, beileibe nicht nur als Gefangene.
Peter Carstens war das über Christopher Clark, Gefangene der Zeit. Geschichte und Zeitlichkeit von Nebukadnezar bis Donald Trump. In der Übersetzung von Norbert Juraschitz bei der DVA erschienen, 336 Seiten, 26 Euro. Sprecher war Martin Schaller. Kann man 50 Jahre Frauenwahlrecht würdigen, wenn es in der Schweiz eben tatsächlich erst seit 50 Jahren besteht? Statt sich diese Frage zu stellen, gehen die Herausgeberinnen des folgenden Bandes einfach einen Schritt weiter. Sie feiern im Vorwort 50 Jahre Demokratie in der Schweiz. Denn, so Isabel Rohner und Irene Scheppi, ein System, das die Hälfte der Bevölkerung von Wahlen ausschließt, dürfe sich nicht demokratisch nennen. Ramona Westhof hat den Sammelband 50 Jahre Frauenstimmrecht gelesen.
Als die Schweiz 1971 das Frauenwahlrecht einführte, war sie damit reichlich spät. Das drittletzte Land in Europa. Warum die Schweiz damit eine Sonderrolle einnimmt, beschreiben die Herausgeberinnen in ihrem Vorwort.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern hat ein großer Teil der heute lebenden Schweizerinnen die Einführung des Frauenstimmrechts noch selber erlebt, hat vielleicht auch selber dafür gekämpft. Und die Frauen in der Schweiz können ihre Väter oder Großväter, ihre Onkel, vielleicht auch noch ihre Brüder darauf ansprechen, wie sie 1971 abgestimmt haben. Denn das Frauenstimmrecht wurde damals nur mit einer Zweidrittelmehrheit angenommen. Ein Drittel der Männer, die damals zur Wahl gegangen sind, haben auch noch 1971 mit Nein gestimmt.
Wieso tat sich gerade die Schweiz so schwer mit diesem Schritt? Und vor allem, wie steht es heute um die Gleichberechtigung im Land? Der Sammelband 50 Jahre Frauenstimmrecht lässt in Interviews, Essays, Porträts oder auch einem Comic und einem Protestsong 25 Schweizerinnen zwischen 18 und 87 auf diese Fragen antworten. Unternehmerinnen, Journalistinnen, Politikerinnen, Künstlerinnen, Aktivistinnen und Wissenschaftlerinnen. Andrea Mayhofer, Professorin für Geschlechterforschung, sucht in ihrem Text nach Gründen für die späte Einführung des Frauenwahlrechts. Formal, schreibt sie, war dafür eine Verfassungsänderung nötig und damit ein Volksentscheid. Oder anders ausgedrückt, die männliche Bevölkerung entschied.
Wäre das in anderen Ländern nötig gewesen, wer weiß, ob es dort nicht ebenfalls länger gedauert hätte.
Bei einer ersten Abstimmung 1959 sprach sich die große Mehrheit der Schweizer gegen das Frauenstimmrecht aus. Und auch 1971 war das Ergebnis knapp. Die Professorin begründet das mit der damals noch sehr traditionellen Rollenteilung in der Schweiz. Der öffentliche Raum und damit die Politik war den Männern vorbehalten. Die Schweiz habe sich als Männerstaat verstanden. Die Erzählungen der ersten Politikerinnen der Schweiz, von denen im Buch einige zu Wort kommen, sind dementsprechend gleichermaßen beeindruckend und erschreckend angesichts der Widerstände, die sie als Frauen in einer Männerwelt zu bekämpfen hatten. Elisabeth Kopp, ab 1970 Lokalpolitikerin und 1984 bis 1989 erste Bundesrätin der Schweiz, erzählt im Interview von ihrem politischen Werdegang, berichtet aber auch, wie sie als frisch gewählte Gemeindepräsidentin von einem Kollegen für die Protokollantin gehalten wurde.
Erst wollte ich wütend werden und ihn fragen, ob er eigentlich keine Zeitung liest. Dann habe ich es aber anders gemacht und gesagt, dass ich sehr gerne bereit bin, in der ersten Hälfte das Protokoll zu schreiben, wenn er es in der zweiten Hälfte übernimmt. Er wurde rot wie ein Granatapfel.
Ein großer Teil des Buches lässt schließlich Frauen zu Wort kommen, die heute Machtpositionen innehaben. Politikerinnen, Chefinnen, Unternehmerinnen. Viele von ihnen erwähnen ganz nebenbei eigene Mechanismen, mit solchen Mikroaggressionen, die es auch heute noch gibt, umzugehen. Die Themen ihrer Texte sind eigentlich andere. Die gläserne Decke, Repräsentation von Frauen in den Medien und in Museen. Wie umgehen damit, immer wieder auf Äußerlichkeiten reduziert zu werden? Auch auf die Vorteile von Gleichberechtigung für Männer wird immer wieder hingewiesen. Nicht alle Frauen im Band würden sich als Feministinnen bezeichnen. Es gibt eine Bandbreite. Lifestyle-Texte, die auch hohe Designerschuhe als Emanzipation verstanden wissen wollen. Neoliberale Karrieretipps, die erklären, wie man erfolgreich wird, indem man den Stil der Männer möglichst gut kopiert. Und Texte, die das Gegenteil behaupten. Nathalie Wappler etwa, Chefin vom Schweizer Radio und Fernsehen, widerspricht.
Das sehe ich inzwischen anders. Man muss heute nicht mehr mitspielen. Man muss die Muster erkennen und die Spielchen benennen.
Für deutsche LeserInnen dürfte zudem die sprachliche Gestaltung des Buches ungewohnt sein. Die meisten Texte sind zwar auf Deutsch, es gibt aber Ausnahmen. So unterhält sich die Unternehmerin Adrienne Corbufu-Magali mit ihrer Tochter auf Französisch über Karrierechancen damals und heute. Und Serpentina Hagner sammelt in ihrem Comic in Schweizer Dialekt Aussagen einer fiktiven Straßenumfrage zum Frauenwahlrecht. Ein letzter Text sei hier schließlich aufgrund seiner schieren Absurdität erwähnt. Isabel Rohner erzählt die Geschichte der Appenzellerin Theresia Rohner, die noch Ende der 80er Jahre das lokale Frauenstimmrecht in ihrem Kanton erkämpfen musste. Das Thema wurde hitzig diskutiert. Theresia Rohner stand zeitweise unter Polizeischutz. Die Argumente einiger Herren gegen das Frauenstimmrecht waren hanebüchen. Nur faule Frauen wollten wählen, die den ganzen Tag im Café säßen und dann kurz vor 12 eine Dose Ravioli öffneten. Andere hatten praktische Einwände, für die man wissen muss, in Appenzell gibt es eine sehr spezielle Form der Abstimmung, für die sich die Wählenden auf dem sogenannten Landsgemeindeplatz versammeln und per Handzeichen oder durch Heben des Säbels ihre Stimme abgeben.
Der Platz sei viel zu klein, wenn auch Frauen dabei wären. Und zudem, viele Männer würden mit dem Säbel abstimmen. Womit sollten die Frauen das tun? Etwa mit der Scheide? Gröhlendes Gelächter und erbostes Kopfschütteln in den Wirtshäusern.
Die Herren stimmten 1990 im Kanton Appenzell-Innerrhoden übrigens zunächst gegen das Frauenstimmrecht. Das Ergebnis wurde schließlich als diskriminierend und verfassungswidrig gekippt. Mittlerweile haben die SchweizerInnen in Sachen Gleichberechtigung aber gut aufgeholt. Auch das zeigt das Buch. Es gibt viele kluge, engagierte und mächtige Frauen in der Schweiz. Es gibt Initiativen, die sich für mehr ExpertInnen in Talkshows und mehr PolitikerInnen im Parlament einsetzen. Und das mit Erfolg. Der Frauenanteil im Schweizer Nationalrat liegt seit 2019 bei über 40%.
50 Jahre Frauenstimmrecht, 25 Frauen über Demokratie, Macht und Gleichberechtigung. Herausgegeben von Isabel Rohner und Irene Scheppi, erschienen im Limmert Verlag, Umfang 256 Seiten, Preis 34 Euro. Sie hörten eine Rezension von Ramona Westhof. Drei Buchstaben, die derzeit die Gemüter bewegen. BDS, die Bewegung Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen. Ein Zusammenschluss von weltweit mehr als 100 Gruppierungen, die Israel wegen seiner Politik in Bezug auf die Palästinenser als Apartheidsstaat bezeichnen und ihn durch internationale Boykottaufrufe isolieren wollen. Der Bundestag hat die Bewegung als antisemitisch motiviert eingestuft und beschlossen, keine Projekte mehr finanziell zu fördern, die im Zusammenhang mit BDS stehen. Dagegen haben Vertreter aus dem deutschen Kultur- und Wissenschaftsbetrieb vor kurzem mit einer Initiative protestiert. Die Feuilletons diskutierten daraufhin die Frage, ist das, was diese Bewegung fordert, legitimer Protest oder Antisemitismus? Die Autoren Alex Feuerherd und Florian Markel haben darüber jetzt ein Buch geschrieben. Die Israel-Boykott-Bewegung. Alter Hass in neuem Gewand, lautet der Titel. Und Ina Rotscheid stellt es vor.
Free, free Palestine!
Januar 2020. Rund 150 Anhänger der BDS-Bewegung versammeln sich vor dem Bundestag, um gegen die dort beschlossene Resolution zu protestieren, nach der Deutschland künftig keine Projekte mehr fördert, die im Zusammenhang mit BDS stehen. BDS steht für Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen. Ein loses Netzwerk von über 170 Organisationen weltweit, das Israel mit einem internationalen Boykottaufruf zu einer anderen Politik gegenüber den Palästinensern zwingen will. Ist das antisemitisch oder legitimer Protest?
BDS richtet sich halt nicht nur gegen eine bestimmte israelische Regierung, sondern BDS richtet sich eigentlich gegen Israel als Ganzes,
sagt Alex Feuerherd. Gemeinsam mit dem Publizisten Florian Markel hat er das Buch Die Israel-Boykott-Bewegung – Alter Hass in neuem Gewand geschrieben. Ihr Urteil?
Es ist eine Kampagne, die Israel grundlegend dämonisiert und delegitimiert und an dieses Land auch völlig andere Maßstäbe anlegt als an alle anderen Länder dieser Welt. Und damit erfüllt sie eigentlich ziemlich problemlos die Kriterien, die auch die International Holocaust Remembrance Alliance, also die IHRA, für diesen israelbezogenen Antisemitismus genannt hat.
Wo hört Kritik auf und wo fängt Antisemitismus an? Das ist eine der zentralen Fragen, der die Autoren in ihrem Buch nachgehen. Dafür ziehen sie unterschiedliche Definitionen zur Rate, denn die eine Definition für Antisemitismus gibt es nicht. Eine ständige Dämonisierung Israels allerdings, etwa wenn palästinensische Flüchtlingslager mit Auschwitz verglichen werden, sei jedoch eindeutig judenfeindlich.
Nicht unüblich ist es auch, Israel mit dem Nationalsozialismus auf eine Stufe zu stellen oder den israelischen Premier Netanyahu mit Hitler gleichzusetzen.
Zweifellos könne man über die Politik der israelischen Regierung streiten, schreiben die Autoren. Eine Dämonisierung des gesamten Staates und moralische Maßstäbe, die an kein anderes Land angelegt würden, seien jedoch Definitionen zufolge antisemitisch und auch bei der BDS-Bewegung nachzuweisen. Zentraler Aspekt ist das Existenzrecht Israels. BDS positioniert sich dazu nicht eindeutig. Führende Vertreter hingegen machen immer wieder klar, dass sie Israel als Staat per se ablehnen. Zu Unterstützern zählen auch Terrororganisationen wie Hamas oder der Islamische Dschihad, deren Ziel explizit die Vernichtung Israels ist. Darum kommen Feuerherd und Makel zu dem Schluss:
Der menschenrechtliche Jargon, in dem die BDS-Bewegung ihren Aufruf formuliert, kann nicht darüber hinwegtäuschen, worum es dieser Bewegung geht. Nicht nur um ein Ende der Besatzung, nicht bloß um Gleichberechtigung für die in Israel lebenden Araber und nicht lediglich um das Recht auf Einwanderung nach Israel für all jene Araber, deren Vorfahren israelisches Territorium verlassen mussten, sondern um nicht weniger als das Ende des jüdischen Staates.
Israel ist der einzige jüdische Staat weltweit. Seine Gründung war Folge des Holocaust und bis heute bietet er Juden weltweit die Möglichkeit zur Einwanderung und Schutz vor Verfolgung. Deswegen ziele BDS auf nichts Geringeres ab,
als dem Judentum insgesamt so schweren Schaden zuzufügen, dass dessen weitere Existenz gefährdet wäre.
Ihre Anfänge hatte die BDS-Bewegung nach Recherchen der beiden Autoren bei einer Konferenz von Nichtregierungsorganisationen, die 2001 parallel zur UN-Weltkonferenz gegen Rassismus im südafrikanischen Durban stattfand. In deren Verlauf kippte allerdings die Stimmung.
Juden wurden aktiv diskriminiert, niedergebrüllt. Panels zum Thema Antisemitismus wurden von Mitgliedern der palästinensischen Fraktion überfallen. Und Menschen, die gegen all das protestierten, wurden als Zionistenschweine und Jew-Lovers gebrandmarkt. In der Abschlusserklärung der NGO-Konferenz wurde Israel als rassistischer Apartheidstaat an den Pranger gestellt, der ethnische Säuberungen und Völkermord begehe.
Die dortige Forderung nach dem internationalen Boykott bezeichnen die Autoren als die wahre Geburtsstunde von BDS. Sie steht allerdings im Gegensatz zur Selbstdarstellung der Bewegung, die sich auf einen Aufruf der palästinensischen Zivilgesellschaft aus dem Jahr 2005 beruft. Kein Zufall, glaubt Alex Feuerherd.
Weil die Bewegung sonst doch sehr stark mit diesem antisemitischen Hassfestival in Verbindung gebracht worden wäre. Und zum anderen natürlich auch deswegen, weil sie ohne die palästinensische Führung an einem doch ziemlich hinderlichen Authentizitätsmangel gelitten hätte. Also auch da musste man natürlich so tun, als ob das Ganze eine Graswurzelbewegung ist. Aber die Vorgeschichte zeigt, dass es so tatsächlich nicht ist, auch wenn es natürlich unbestreitbar ist, dass es von palästinensischer Seite eine massive Unterstützung dafür gibt. Aber es ist in den Wurzeln keine originär palästinensische Bewegung.
Im Dezember bekam das Thema neue Aktualität. Unter dem Titel Initiative Grundgesetz Artikel 5 Absatz 3 Weltoffenheit protestierten führende Vertreter deutscher Wissenschafts- und Kultureinrichtungen gegen den Beschluss des Bundestages, BDS künftig nicht mehr zu unterstützen. Die Meinungsvielfalt werde dadurch eingeschränkt, hieß es. Feuerherd hält das für fragwürdig.
Der Bundestagsbeschluss geht dorthin, die BDS-Bewegung weder finanziell noch politisch noch logistisch zu unterstützen. Da dreht es sich um Organisationen und Projekte der BDS-Bewegung. Da ist nicht die Rede von Einzelpersonen. Man kann weiterhin Einzelpersonen einladen, wenn man denn glaubt, dass ihre Stimmen auch zum Thema Israel unbedingt erforderlich sind. Man sollte aber vielleicht nicht den Anspruch haben, dafür auch noch staatliche Gelder zu bekommen.
Die Israel-Boykott-Bewegung ist das erste Buch auf Deutsch zu dem Thema. Ein umfassender Überblick über Hintergründe und Ziele, das vor allem in der aktuellen Diskussion keinen Zweifel lässt. Hinter BDS stehen auch Akteure, die mehr oder weniger unverhohlen die Vernichtung Israels fordern.
Wer diese Bewegung in irgendeiner Weise unterstützt, und sei es nur im naiven Glauben, es ginge um die Rechte der Palästinenser und um ein Ende der Besatzung, macht sich mit diesem Ziel gemein.
Alex Feuerherd und Florian Markel. Die Israel-Boykott-Bewegung. Alter Hass in neuem Gewand. Im Verlag Hendrich und Hendrich erschienen. 195 Seiten kosten 19,90 Euro. Rezensentin war Ina Rotscheid. Die aufgeklärte Neuzeit hat den Menschen mehr Freiheiten und Aufstiegsmöglichkeiten gebracht. Aber das Zeitalter der Moderne ist eben wie jede andere menschliche Epoche auch eine der Grausamkeiten. Sklaverei und Genozide stehen in ihrem Zentrum. Und der politische Liberalismus war dafür keineswegs ein Hindernis, ganz im Gegenteil. Das stellt die Kulturwissenschaftlerin Iris Dermann in ihrem Buch heraus. Undienlichkeit, Gewaltgeschichte und politische Philosophie lautet der Titel. Leander Scholz stellt es vor.
Als John Locke im Jahr 1689 seine berühmte Abhandlung über die unauslöschliche Freiheit der Menschen veröffentlichte, hatte er bereits umfangreiche Erfahrungen mit dem Sklavenhandel gesammelt. Er war Anteilseigner der Royal African Company und wusste, wie sich mit dem Verkauf von Gold und Elfenbein und vor allem von Menschen ein Vermögen verdienen ließ. Die 1671 gegründete Gesellschaft hatte über zwei Jahrzehnte hinweg das königliche Monopol auf den britischen Handel in Westafrika inne und sicherte die Präsenz der Krone vor Ort. Von dort aus betrieb sie den transatlantischen Sklavenhandel, der maßgeblich zum Erfolg der britischen Kolonien in Amerika beitrug. John Locke, der als Begründer des modernen Liberalismus gilt, war zugleich ein Menschenhändler, der keine Skrupel hatte, sich rücksichtslos am Leid anderer zu bereichern. Wer das weiß, kann den ersten Satz seiner Abhandlung nur als zynisch begreifen.
Die Sklaverei ist ein so verächtlicher, erbärmlicher Zustand des Menschen und dem edlen Charakter unserer Nation derartig entgegengesetzt, dass es schwerfällt zu begreifen, wie ein Engländer, geschweige denn ein Gentleman, sie verteidigen kann.
Was auf den ersten Blick wie ein krasser Widerspruch aussieht, ist für die Philosophin und Kulturwissenschaftlerin Iris Dermann tatsächlich der entscheidende Gründungsakt des modernen Kapitalismus. In ihrem neuen Buch über den Zusammenhang von Gewaltgeschichte und politischer Philosophie begreift sie den britischen Philosophen der Freiheit und des Freihandels als den Kolonialphilosophen schlechthin, der die exzessive Aneignung fremden Landes und fremden Lebens zum philosophischen Leitprinzip erhoben hat. Die Gleichzeitigkeit von Liberalismus und Menschenhandel ist dabei kein heimlicher Fall von Doppelmoral, sondern das Betriebsgeheimnis der Eroberung und Besiedlung der neuen Welt.
Im Zentrum stand das philosophische Argument, dass sich das Recht auf Eigentum nicht aus dem sozialen Stand und der Kette der Erbschaften ableitet, sondern aus dem eigenen Körper, den jeder Mensch besitzt und der Arbeit, die er damit zu verrichten, imstande ist. Wer die Erde fruchtbar macht, dem soll sie auch gehören. Was sich zunächst wie eine progressive Befreiung aus überkommenen Traditionen anhört, war der Startschuss für einen neuen, aggressiven Kapitalismus bürgerlicher Prägung, wie Dermann erläutert.
Lockes Arbeits- und Eigentumstheorie galt ausschließlich der Aneignung und Kolonisierung des vermeintlich herrenlosen Wasteland durch intensive Agrikultur und Plantagenwirtschaft.
Die Aussicht auf einen riesigen Kontinent, der für zahlreiche Menschen neue Lebenschancen bieten konnte, heizte nicht nur die Einbildungskraft von Abenteurern an, sondern brachte auch einen neuen Typus von Unternehmer hervor. Die außereuropäische Welt wurde kolonialen Kompanien anheimgestellt, die systematische Ausbeutung und wirtschaftliche Expansion mit staatlicher Hilfe betrieben. In ihrem Buch rekonstruiert Dermann sehr genau, wie die verschiedenen Fäden der neuzeitlichen Philosophie alle auf den historischen Präzedenzfall einer ungeheuren und äußerst gewaltvollen Siedlungsbewegung verweisen. Was in den Kolonien geschah, wirkte sich auch auf das Mutterland aus. Ein neues Regime der Erziehung entstand, das den Man of Business zur Leitvorstellung erhob. Die gesamte Bevölkerung sollte fleißig und diszipliniert sein. Und wer arm und untätig war, stellte ein Problem dar, wie Dermann schildert.
Eine Antwort findet Locke in der Errichtung von Working Schools und Houses of Correction. In drakonischen Körperstrafen und entehrenden Verstümmelungen wie dem Ohrenabschneiden, Deportation in die Kolonien und Zwangsarbeit in der Woll- und Textilproduktion.
Wie eng der Zusammenhang von politischer Philosophie und moderner Sklaverei war, zeigt sich besonders an der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Siedler wollten nicht länger von der englischen Krone regiert werden, ohne ein Recht auf Mitsprache zu haben, und beriefen sich dazu auf die Ideen von John Locke. Die Erklärung der Menschenrechte im Jahr 1789 war eine unmittelbare Reaktion auf die Repressionen der britischen Regierung. Sie verlieh jedem Mann und jeder Frau unveräußerliche Grundrechte. Aber sie diente zugleich auch dazu, die ungleichen Zustände in der neuen Welt aufrechtzuerhalten. Denn die Sklaven waren damit nicht gemeint. Unter Menschheit wurde noch bis weit hinein ins 19. Jahrhundert allein die europäische Menschheit verstanden. Wer nicht dazu gehörte, musste daher mehr Tier als Mensch sein. Die Rassentheorie ist kein anachronistisches, sondern ein modernes Phänomen. Der Titel, unter den Iris Dermann ihre Analysen der kolonialen Gewalt gestellt hat, lautet Undienlichkeit. Damit nimmt sie dezidiert die Perspektive derer ein, die versucht haben, sich den Dienstbarmachungen zu entziehen. Durch Widerstand, durch Flucht, durch Selbstverstümmelung oder sogar durch Suizid. Die allgemeinen Menschenrechte, auf deren Erklärung die Europäer und ihre Nachfahren so stolz sind, gab es nie ohne ihre Kehrseite. Das Buch von Dermann führt in Abgründe, die schwindelig machen können. Es zu lesen ist umso wichtiger, gerade heute, da die Europäer lernen müssen, dass ihre Kultur nicht universell ist, nicht einmal ihr höchster Wert, sondern sich konkreten Konflikten und konkreten Ereignissen verdankt.
Leander Scholz besprach Iris Dermanns Buch Undienlichkeit, Gewaltgeschichte und politische Philosophie. Bei Mattes und Seitz erschienen, Umfang 510 Seiten, Preis 38 Euro. Biografien über US-Politiker sind gerade einige auf dem Markt. Und zwar mal nicht über Donald Trump, sondern über Joe Biden, Barack Obama und Henry Kissinger. Dessen Amtszeit liegt zwar schon etliche Jahre zurück, aber das Buch von Bernd Greiner über den früheren amerikanischen Sicherheitsberater und Außenminister zeichnet auch die Mechanismen im Washingtoner Machtbetrieb nach, die heute nicht viel anders funktionieren. Moritz Küpper stellt die Biografie vor.
Henry Kissinger, Weltendeuter, Strippenzieher, Machtmanipulator und regelmäßiger Gast in Deutschland.
Unsere lange Freundschaft ist ein Pfeiler in meinem Leben. 6 Jahrzehnte lang haben wir beide über dieselben Probleme nachgedacht. In unserer Regierungszeit und in späteren Jahren, als wir uns noch öfter rund um die Welt trafen, um unsere Gedanken auszutauschen.
So zitierte sich Kissinger selbst, als er auf dem Staatsakt für den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt im November 2015 im Hamburger Michel sprach. Kissinger, einer der bekanntesten und umstrittensten Figuren der US-amerikanischen Politik im 20. Jahrhundert, hatte da schon fast 40 Jahre lang kein Amt mehr. Dennoch, er behielt die Strahlkraft einer globalen Figur und war und ist auch von sich überzeugt. Wächter des Imperiums heißt eine neue Biografie über Kissinger, jenen Mann, dessen Leben schon diverse Male erzählt wurde.
In erster Linie ist das ein Fingerzeig, dass das inflationierte Selbstbild von Kissinger, diese übertriebene Selbststilisierung, nicht zutrifft.
Sagt Autor und Historiker Bernd Greiner, der sich seit Jahrzehnten mit der amerikanischen Sicherheitspolitik im Kalten Krieg beschäftigt hat.
Diese Selbststilisierung besagt, dass er der Stratege in der Konzeption einer neuen Außenpolitik der USA gewesen ist. Diese Selbststilisierung besagt, dass er quasi das intellektuelle Genie hinter dem Thron gewesen sei, dafür verantwortlich, Nixon die entscheidenden Fingerzeige zu geben, wie man sich in diesen weltpolitischen Turbulenzen zu verhalten hat. Ich selbst kam zu einem gegenläufigen Befund, dass Nixon der Koch und Kissinger der Kellner war. Er hat im Grunde genommen nur das umgesetzt, was vorgängig sein Chef, also Richard Nixon, sich selber zurechtgelegt und ausgedacht hatte. Und in diesem Sinne war er ein Angestellter oder eben ein Wächter des Imperiums.
Sicherheitsberater unter Präsident Nixon von 1969 bis 1973 und dann Außenminister unter Nixon und Ford bis 1977 war Kissinger und prägte so die amerikanische Außenpolitik wesentlich mit. Natürlich schildert Greiner die Stationen dieser Karriere, den beeindruckenden Aufstieg des jüdischen Flüchtlings aus Fürth, der mit Eifer, Ehrgeiz, wissbegierig seine Karriere vorantrieb, die ihn über Harvard als der Kaderschmiede jeder US-Regierung mitten hinein in die amerikanische Politik führte. Zuvor, gefördert von verschiedenen Personen, konnte er da schon Netzwerke knüpfen, beispielsweise auf einem internationalen, von der CIA finanzierten Sommerseminar.
Henry Kissinger zeigte sich in den Sommern des International Seminar von seiner besten Seite. Er begleitete die Gäste zu Kino- und Theaterbesuchen oder zu Strandausflügen, lud regelmäßig zu sich nach Hause ein und bot Hilfe bei allen möglichen Problemen an. Kurz, in dieser Umgebung blühte er auf. Er hatte ein Auge für vielversprechende Kontakte und konnte Menschen, die ihm nützlich schienen, auf einnehmende Weise hofieren. Seine Kommilitonen waren verblüfft, die Gäste begeistert.
3 große Blöcke hat Greiner gebildet. Lehrling, Angestellter, Pensionär heißen die Abschnitte, die sich jeweils noch in Unterkapitel aufteilen. Angesichts diverser Bücher von und über Kissinger liegt die Stärke dieses Buchs nun eher in der Analyse, in der Ergründung von Kissingers Person und Psychologie.
Er verfügt über eine herausragende Intelligenz, die man nicht immer mit Klugheit verwechseln muss, aber das steht auf einem anderen Blatt. Er ist extrem ehrgeizig, er hat das Stehvermögen, er hat die Durchsetzungsfähigkeit, auch die Bissigkeit, die man braucht, um sich in einem solchen Metier behaupten zu können. Entscheidend kam bei ihm dazu, er war zur rechten Zeit immer am rechten Ort und hatte, das war entscheidend, die entsprechenden Fürsprecher und Helfer.
Machthungrig und öffentlichkeitsbegierig, so Greiners Analyse, sei Kissinger gewesen. Er wollte in die Geschichte eingehen, um fast jeden Preis. Doch das hatte auch Konsequenzen.
Er hat sich mit diesem Egoismus oder dieser Egomanie immer wieder selbst ein Bein gestellt, was im Übrigen auch erklärt, weshalb er ab 1977 nach dem Abschied aus dem Amt nie wieder berufen wurde. Er hat nie wieder politische Verwendung gefunden.
Diese Analyse nun fußt auf verschiedenen Quellen.
Für die Rekonstruktion dieses Werdegangs seiner Lehr- und Wanderjahre habe ich Quellen ausgewertet, die bei anderen Biografen entweder überhaupt nicht vorkommen oder aber, wie ich finde, stiefmütterlich behandelt werden. Also in erster Linie den Nachlass seines Doktorvaters William Elliot, aus dem, wie gesagt, sehr vieles rekonstruierbar ist, was an Weichenstellungen vorgenommen worden ist.
Für die Zeit im und um das Weiße Haus griff Greiner auf einen ebenfalls bislang wenig beachteten Quellenschatz zurück. Da US-Präsident Nixon auch Kissinger gegenüber misstrauisch war, hat er 3500 Stunden ihrer Gespräche heimlich aufgenommen. Aufnahmen, die Greiner nun nutzen konnte.
Man kann nachvollziehen, wie bestimmte Ideen geboren wurden, wie sie verfertigt wurden, auf welchen Umwegen sie zustande gekommen sind. Und ich werte deshalb diese White House Tapes als Quelle sui generis auf gleicher Ebene und gleichermaßen aussagekräftig oder nicht aussagekräftig wie schriftliche Hinterlassenschaften auch.
Greiner hat ein gut recherchiertes, detailliertes Buch geschrieben, das zugleich, auch ergänzt durch einige Fotos, gut lesbar und unterhaltend ist, trotz der Länge. Ein Personen-, Orts- und Sachregister ermöglicht zudem ein schnelles Nachschlagen. Entstanden ist so eine Charakterisierung einer Weltfigur, deren Eigenschaft Greiner im Schlusskapitel auf den Punkt bringt.
Henry Kissinger, ein Scheinriese, der immer kleiner wird, je näher man ihm kommt. Der Blick reichte nur bis zum Horizont des Kalten Krieges. Jenseits dessen gab es für ihn keine realitätstaugliche Welt. In diesem Sinne macht er sich mit Heerscharen durchschnittlicher Zeitgenossen gemein, rangelte mit unzähligen anderen um die Gunst des Zeitgeistes und um die Prominenz des Augenblicks. Weil Richard Nixon im Schatten selbstverschuldeter Skandale verschwand, konnte Kissinger am Ende als Lichtgestalt hervortreten.
Und doch ist das Buch mehr als nur die Beschreibung einer Person. Greiner gelingt es, über die Figur Kissinger auch die Wesenszüge US-amerikanischer Politik darzustellen. Die ungeschriebenen Gesetze und Techniken Washingtons, der weltweite Gestaltungsanspruch, der mitunter zu moralischer Empörung führt und doch noch immer einflussreich ist. Es sind diese Facetten, die das Buch aktuell machen, auch wenn die Karriere des Hauptprotagonisten bereits vor Jahrzehnten endete.
Meint Moritz Küpper über Bernd Greiners Biografie Henry Kissinger, Wächter des Imperiums, bei CH Beck erschienen, 480 Seiten, 28 Euro. Andruck gibt's wieder am kommenden Montag, dann mit dem aktuellen Buch der Soziologin Jutta Almendinger zum Thema Geschlechtergerechtigkeit. Es geht nur gemeinsam, heißt es. Mein Name ist Katrin Stövesand, ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.